Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Gleich hören wir eine ziemlich zornige Barbara Mundel. Die Intendantin der Münchner Kammerspiele versteht überhaupt nicht, warum nur noch 50 Zuschauer in ihr Theater dürfen. Dann sprechen wir über eine mutige Drehbuchautorin, die heute in einem wichtigen Urheberrechtsprozess eine wichtige Etappe gewonnen hat. Und wir schauen auf einen neuen Musiktheaterabend in Stuttgart, bei dem Musik von Gustav Mahler mit einem Text von Elfriede Jelinek kombiniert wurde. Nur noch 50 Besucher pro Vorstellung dürfen seit gestern in München in die Kinos, die Konzertsäle, die Theater, egal ob 700 Menschen in die Kammerspiele passen oder 2000 in die Philharmonie im Gasteig. Markus Söder hat das durchgesetzt. Handelt es sich dabei vielleicht nur um solchen Symbolpolitik, die starkes Handeln suggeriert, aber nur Aktionismus ist? Das hat heute die Süddeutsche Zeitung so geschrieben. Am Telefon bin ich nun verbunden mit Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele. Frau Mundel, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
In den großen Saal der Kammerspiele passen 700 Leute. Bislang durften mit Hygienekonzept 200 Leute eine Aufführung besuchen. Jetzt sind es per Erlass nur noch 50. In einem Brief ans Publikum schreiben Sie auf Ihrer Website von Willkür. Gibt es denn überhaupt kein Kriterium für diese Zahl?
Also für mich jedenfalls bis jetzt nicht erkennbar und nicht erklärt. Es gibt Regeln, an die wir uns gehalten haben, die 1,50 Meter Abstandsregel. Das Publikum ist aufgefordert, auch an seinen Sitzplätzen die Maske aufzubehalten. Ich kann keinen Sinn in dieser 50er-Regel erkennen.
50 Menschen im Publikum, unabhängig von der Größe des Saals, von Theatern, Opern, Konzertsälen. Ist das anders zu bezeichnen als absurd?
Für mich ist das komplett absurd, deswegen schreibe ich auch von Willkür. Ich kann das nur so interpretieren, dass diejenigen, die Verantwortung für die Häuser und Räume haben, sozusagen von sich aus in den Lockdown gehen sollen, um die Häuser zu schließen. Und dass im Moment der Ball quasi bei uns liegt. Anders kann ich das nicht erkennen. Das ist für mich kompletter Irrsinn.
Also nach dem Motto, das Spielen lohnt sich nicht, wir hören auf und die Politiker sind ein bisschen aus dem Schneider?
Ja. Also so empfinde ich das. Ist natürlich eine Interpretation, aber ich sehe das so. Und wir haben jetzt gesagt, wir möchten den Raum aufhalten. Deswegen gibt es auch diesen Brief an das Publikum. Wir möchten spielen, wir möchten die Räume offen halten, solange es irgendwie geht. Und hoffen auf die Solidarität unseres Publikums und denken aber natürlich auch darüber nach, wie geht es weiter und was können wir tun? Wie können wir uns solidarisch zeigen mit den Künstlern, die noch nicht mal mehr für 50 spielen können und dürfen? Und so, also sind jetzt verschiedene Überlegungen und Szenarien im Raum und das wird sicherlich in den nächsten Tagen weitergehen. Es gibt auch heute einen gemeinsamen Brief dreier Ensembles, also Residenztheater, Bayerisches Staatsschauspiel, Münchner Kammerspiele, die ja städtisch sind und Münchner Volkstheater, die im Tenor das sagen, was die Erklärung, die wir ans Publikum gegeben haben, auch sagt.
Jetzt könnte man natürlich denken, man könne unter Umständen mit Ausnahmeregelungen auch doch für eine gewisse Flexibilität sorgen. Ist das Thema Ausnahmeregelung überhaupt noch möglich? Ist das auf der Agenda?
Also ich habe den Eindruck, im Freistaat Bayern nicht. Stuttgart hat das gemacht, Hamburg hat das gemacht. Herr Broster hat heute gesagt, kommt ins Theater, da seid ihr sicher. Es gibt nie Alternativlosigkeit. Wir haben über diesen Begriff von Merkel ja wohlfeil monatelang, jahrelang diskutiert über den Ausdruck der Alternativlosigkeit. Und natürlich gibt es immer Alternativen und so auch in diesem Fall, oder? Und das zeigen ja auch andere Bundesländer. Und in Bayern ist, soweit ich das im Moment beurteilen kann, die Ausnahmeregelung vom Tisch.
Jetzt sind die Kammerspiele städtisch, Sie hatten das gesagt, Frau Mundel, aber der Ministerpräsident, der gibt natürlich die große Linie vor. Gibt es da eine gewisse Diskrepanz zwischen dem städtischen Wollen und dem Handeln des Landes?
Soweit ich informiert bin, gibt es einen Brief des Oberbürgermeisters Reiter an den Ministerpräsidenten. In diesem Brief versucht er, unser Anliegen oder das Anliegen der Künstler und Kulturinstitutionen zu vertreten. Und Söder zeigt sich aber da in keinster Weise bereit, überhaupt darüber nachzudenken. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, dass Stuttgart zum Beispiel auch anders handelt. Und wenn man das in Bayern sagt oder Berlin und Hamburg, dann sagt man ja, Berlin ist kein Vorbild oder so. Das finde ich so einen absurden Vorgang, weil natürlich auch mit den Verantwortlichen überhaupt nicht geredet wird. Nicht? Also es gibt sozusagen ja überhaupt keinen Dialog.
Also könnte ich das zusammenfassen, optisch gewissermaßen zusammenfassen, Barbara Mundel, ein ungläubiges Kopfschütteln von Ihnen?
das ist mehr als Kopfschütteln oder so, sondern es geht, finde ich, natürlich um mehr. Es geht ja nicht, ob wir vor 50 oder vor 200 spielen oder so, sondern ich finde, es geht auf der einen Seite natürlich darum, es gibt so eine Liste, in der wieder mal gesagt wird, wenn der Lockout kommt, was überhaupt noch erlaubt ist und was man dann darf. Und da geht es ja auch immer um die Frage, was macht uns eigentlich aus als Gesellschaft? Und ist das jetzt das Toilettenpapier oder was wir da noch kaufen oder worum geht es eigentlich? Was braucht eine Gesellschaft? Und ist Kunst wirklich immer nur dann, wenn alles prima ist und man es sich leisten kann? So, und dieser Umgang mit Kunst und mit Kultur, der macht mich nicht nur ungläubig, sondern der macht mich total wütend und lässt mich zweifeln an den Weltbildern, die da dahinter stehen. Das ist eigentlich das, was ich so unglaublich finde. Schulen und Kitas werden offen gehalten, damit Mama und Papa arbeiten können oder so. Verstehen Sie, es geht nicht um Bildung, auch da nicht, geht es nicht um Bildung, sondern es geht darum, dass die Wirtschaft, die Ökonomie einigermaßen über die Runden kommt. Das finde ich eigentlich, ich finde, da guckt man in eine Fratze, die bedroht, finde ich, mich total. Das finde ich wirklich bedrohlich.
Bayern erlaubt nur noch 50 Leute im Theater, Konzertsaal und Kino. Willkür nennt das die Intendantin der Münchner Kammerspiele, Barbara Mundel. Frau Mundel, Dankeschön.
Vielen Dank auch.
Wenn ein Film so richtig ein großer Erfolg wird, wenn er viele hunderttausend Euro einspielt, wer macht dann eigentlich gut Kasse? Die Schauspielerinnen, der Regisseur, die Produktionsfirma als Rechteinhaberin oder alle zusammen, zum Beispiel auch die Drehbuchautorinnen und Autoren? Um genau diese Frage geht es in einem Rechtsstreit, der heute in erster Instanz entschieden wurde. Die Drehbuchautorin Annika Decker darf Einblick nehmen in die Einnahmen von Til Schweigers Kinohits »Kein Ohrhasen« und »Zwei Ohrküken«. Das Landgericht Berlin gab ihrem Auskunftsbegehren gegen die Produktionsfirma und Rechteinhaberin der Filme statt. Es geht bei der sogenannten Stufenklage zunächst um die Offenlegung der Einnahmen und in einem nächsten Schritt könnte es dann um die Frage der angemessenen Vergütung gehen. Kein Ohrhasen war 2008 der erfolgreichste deutsche Film im Kino, also man kann es vermuten, es geht um ziemlich viel Geld. Was dieses Urteil bedeutet, das möchte ich nun mit dem Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor Christian Lex besprechen. Er ist Vorstand im Verband der Drehbuchautoren und in München am Telefon. Herr Lex, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Drehbuchautorin Decker kann jetzt also genau sehen, welche Gewinne mit diesen beiden Filmen erzielt wurden. Was bedeutet das für Sie?
Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Also im Vergleich zum Beispiel zu Verlagsautoren, die immer punktgenau ihre Abrechnung bekommen, genau wissen, wie viele Bücher verkauft werden und wie viel ausgeliefert werden, wie viel wir zurückkommen, wissen wir Drehbuchautoren das nicht. Wir wissen nicht, was mit unseren Büchern in der Auswertung passiert, wie sie verkauft werden, wie viel Einnahmen sie erzielen, wie jetzt bei dem Fall, wie viel Kinopublikum es zieht. Und allein das Auskunftsrecht wahrzunehmen, das ist schon mal sehr ungewöhnlich und sehr besonders und sehr wichtig.
Jetzt haben Bücher natürlich einen fixen Verkaufspreis. Da kann man ganz klar sagen, ich kriege 10%. Also wenn das Buch 20 Euro kostet, 2 Euro. So einfach ist das natürlich im Kino nicht. Um welche Größenordnung geht es denn zum Beispiel? Sie als Drehbuchautor auch, Sie wissen ja, was da am Ende irgendwo plus minus auf Ihrem Konto ankommt.
Jetzt auf Kino bezogen, meinen Sie?
Ja.
Da ist die Spanne sehr groß. Also wir reden beim Kino grundsätzlich von einem unterfinanzierten Bereich. Da passiert viel mit Vorleistungen, auf Rückstellung. Die Honorare fangen dabei wenigen tausend Euro an und können natürlich dann, wenn es ein sehr erfolgreicher Film ist, was in Deutschland gar nicht so einfach ist, das kann dann mal schnell hohe Summen geben, aber das ist sehr selten. Und vor allem ist man immer eben auf die Gegenseite angewiesen, dass man verlässliche Zahlen bekommt, weil an denen orientiert sich ja das Honorar, das aber auch wieder gedeckelt ist.
Also man ist auf jeden Fall aber beteiligt oder wird man einmal bezahlt und dann hat man seine Rechte abgegeben?
Genau, man wird auf jeden Fall beteiligt. Es ist nur so, dass es in Deutschland diesen berühmten Paragraph 32a gibt. Das ist relativ ungewöhnlich. Der bedeutet, dass der sogenannte Bestseller-Paragraph. Und wenn ein Werk über Gebühr genutzt wird, dann hat man nochmal Recht auf Nachvergütung. Aber es ist überhaupt nicht festgelegt, wann diese Nutzung über das normale Maß hinaus eintritt und wie viel man dann Nachvergütung bekommt.
Also wenn viel Ertrag erzielt wird, dann gibt es auch trotz eines vielleicht vereinbarten Honorars sowas wie Nachschlag.
Genau. Muss es gesetzlich geben.
Jetzt wundert mich, dass dann überhaupt darüber gestritten wird. Ich meine, es gibt die Beteiligung und dann müssen ja die Zahlen auf den Tisch. Was ist jetzt so ungewöhnlich an diesem Urteil?
Ja, es ist eben nicht gewöhnlich, dass dieses Auskunftsrecht, das wir Autoren haben, eingefordert wird. Da spielen viele Faktoren rein. Die Verleiher, die Produzenten lassen sich da einfach nicht gerne in die Karten schauen. Deswegen ist es so schwierig für mich als Autoren zu sagen, ich kriege da noch Geld, weil das hat so und so viel eingespielt und da muss man daraus einen Ertrag bekommen. war, was bei Annika Decker so lobenswert und so besonders ist, ist, dass zum ersten Mal eine Autorin klagt, die mitten im Beruf steht und die eben scheinbar keine Angst davor hat, auf eine schwarze Liste zu kommen, was viele andere wahrscheinlich hätten. Und dass sie einfach dieses Recht einklagt, was uns allen zusteht, aber was selten ausgeübt wird.
Die Produzenten lassen sich nicht gerne in die Karten schauen, sagen Sie, Herr Lex. Also wer sich nicht in die Karten schauen lässt, der möchte irgendwas verheimlichen. Kann man das so sehen?
Ich will jetzt die Produzenten nicht unter Generalverdacht stellen. Die gehen in ein hohes Risiko. Wenn wir Produzenten werden wollen, dann hätten wir das gemacht. Natürlich, wenn es ums Geld geht, will keiner erstmal gern freiwillig teilen. Es will keiner gern den Kuchen freiwillig kleiner machen, als er ist. Von daher muss man annehmen, bei so erfolgreichen Produktionen wie jetzt Keinohasen, dass da ein Ertrag erzielt worden ist, der schon über das normale Maß hinausgeht.
Und die Tatsache, dass der Film 2008 diesen großen Erfolg hatte, sagt im Jahr 2020 nicht unbedingt was aus. Also Stichwort Verjährung zum Beispiel.
Genau, das ist ja vom Gericht eindeutig heute besprochen worden, dass die Verjährung hier nicht zählt. Das geht ja jetzt erstmal nur um das Auskunftsrecht. Selbst wenn Ansprüche verjährt wären, hat man immer noch das Auskunftsrecht. So, das ist dann in einem zweistufigen Verfahren dann nochmal zu prüfen, wie sich das dann auswirkt auf die eventuellen Ansprüche. Heute ging es ja nur um das Auskunftsrecht und das ist eindeutig der Annika Decker stattgegeben worden. Und da muss man mal sehen, ob was verjährt ist oder nicht.
Hat denn dieses Urteil Folgen für die gesamte Branche? Also Sie sprechen als Drehbuchautor, sagen wir mal, für die Drehbuchszene?
Ja, es ist auf jeden Fall schon ein Signal. Es ist ein Signal, dass die Autoren sich immer weniger gefallen lassen. Das hat sich die letzten Jahre ja schon entwickelt, dass da ein gewisses Selbstbewusstsein einherging. Dass es ja an der Wertschätzung mangelt, das war ja schon viele Jahre jetzt klar. Und wir fordern einfach auf verschiedenen Wegen die Wertschätzung wieder mehr ein. Und ich denke, dass es vielleicht in Zukunft eine Strahlwirkung dahingehend hat, dass man vielleicht auch mal, dass wir meinen Wunsch halt freiwillig Zahlen hergibt und dieses Auskunftsrecht, ohne dass man es über den Gerichtsweg einfordern muss, dass man das dem Autor stattgibt.
Das Berliner Landgericht hat entschieden, die Drehbuchautorin Annika Decker darf Einblick nehmen in die beiden Filme von Til Schweiger, Kein Ohr Hase und Zwei Ohr Küken. Christian Lex war das Vorstand des Verbandes der Drehbuchautoren und Schauspielerregisseur. Er hat uns die Hintergründe erläutert. Herr Lex, Dankeschön.
Herzlichen Dank.
12 Jahre lang war Udo Kittelmann in Berlin Direktor der Nationalgalerie und zu dieser Nationalgalerie gehören insgesamt 6 Ausstellungshäuser. Die alte und die neue Nationalgalerie, der Hamburger Bahnhof, das Museum Berggruen, die Sammlung Schaaf-Gerstenberg und auch die gerade wiedereröffnete Friedrich-Werdersche Kirche. Darüber haben wir gestern über diese Wiedereröffnung hier in Fazit berichtet. Die Nationalgalerie ihrerseits ist Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und schon diese Aufzählung zeigt, wie komplex, man könnte auch sagen kompliziert, die Berliner Museumsstruktur ist. Ende Oktober läuft Udo Kittelmanns Vertrag aus. Er hat ihn nicht verlängert. Ein Nachfolger, eine Nachfolgerin steht noch nicht fest. Grund also für uns, auf die Spuren zu blicken, die Kittelmann hinterlassen hat, aber auch auf die gegenwärtige Lage und auch auf die Zukunft. Christiane Habermals, was bedeutet denn Kittelmanns Abgang für den Kunststandort, den Kulturstandort Berlin?
Also es ist auf jeden Fall ein ganz herber Verlust. Also darüber ist ja auch nicht umsonst viel geschrieben worden schon. Kittelmann hat die Stadt in den letzten 12 Jahren als Kunstort extrem geprägt, vor allem im Hinblick auf die zeitgenössische Kunst. Er hat den Hamburger Bahnhof eigentlich erst als Standort, eigentlich erst zu dem angesagten Ort für aktuelle Kunst gemacht, der er jetzt ist. Und wenn er geht, dann verliert Berlin auf jeden Fall einen sehr engagierten und kreativen Ausstellungsmacher, der, und das ist vielleicht das Besondere auch für einen Museumsmann, also der nicht nur seine Sammlungen bespielt, sondern eben auch extrem gut vernetzt ist in die Kunst- und Galeristenszene, weswegen er ja eben auch immer wieder auch Neues auf die Beine stellen konnte, was er ja auch zu Genüge getan hat in den letzten Jahren.
Ein kreativer Ausstellungsmacher, haben Sie gesagt, Frau Habermals. Wie hat er denn gearbeitet? Hat er so etwas wie eine Handschrift?
Na, ich würde sagen, die Kunst vor 45 hat er eher anderen überlassen. Ihn interessierte vor allem das Zeitgenössische, also nicht nur in der Kunst, sondern auch als Maßstab für seine Ausstellungen. Also immer die Frage, welche Relevanz hat das für uns hier und heute? Das war sein Maßstab. Und damit hat er auch viel junges Publikum in die Ausstellungen geholt. Also er hat gesellschaftliche Diskurse aufgegriffen mit Hello World zum Beispiel vor 2 Jahren, den Eurozentrismus der eigenen Sammlungsgeschichte der Nationalgalerie hinterfragt, die ganze Blindheit über die ganze Sammlungstätigkeit hinweg gegenüber Afrika und anderen Regionen in der Welt. Oder 2014 mit Gottfried Lindauers Maori-Porträts in der Alten Nationalgalerie. Das sind Bilder aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Die hatten vorher überhaupt noch niemals Neuseeland verlassen, weil die Nachfahren der Dargestellten Bedenken hatten, dass der Kontakt zu den Ahnen Schaden nehmen könnte. Also das sind wirkliche Highlights gewesen. Er hat eine großartige Einzelausstellung mit Künstlern wie Thomas Dehmer und Gerhard Richter, Martin Kippenberger gemacht. Aber er hat eben auch einfach viel Schwung in die hehren Hallen gebracht, wenn man das so sagen kann. Also wenn man sich an seine erste Ausstellung erinnert, die Kunst ist super, Ausrufezeichen in grell-pinkener Schrift am Hamburger Bahnhof. Das war schon ein Wumms und das hat schon auch für einige Irritationen gesorgt. Also dieser Elan, denke ich, mit dem er vor 12 Jahren gestartet ist, der ist jetzt einfach aufgebraucht worden im Getriebe der Institutionen, der SPK, also der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Kittelmann äußert sich ja nicht in Interviews. Er hat öffentlich also nicht darüber gesprochen, warum er geht. Diese Frage ist aber doch ziemlich wichtig. Also müssen wir ein bisschen spekulieren, Frau Habermals. Was mögen denn die Gründe für seinen Abgang gewesen sein?
Also ich denke ganz klar auch Frust über die Unbeweglichkeit der Hierarchien in der SPK. Also im Prinzip all das, was jetzt auch der Wissenschaftsrat in seiner Evaluation bemängelt hat. Wobei man sagen muss, Kittelmann selber war ja auch einer von den Silberrücken innerhalb dieser Institution. Aber er wusste natürlich schon vor einem Jahr von den vielen Baustellen, die jetzt erst so richtig zu Katastrophen geworden sind. Also der Verlust der Riekhallen am Hamburger Bahnhof und der Flick-Sammlung, für die er sich ja auch selber extrem eingesetzt hat. Das ist ein großes Desaster. Und der schleppende Bau des Museums der Moderne kommt dazu. Ich denke, er hatte schlicht keine Lust mehr auf den ganzen Kram und er wird sicher genügend Möglichkeiten haben, auch international, sich wieder an prominenter Stelle mit Kunst zu beschäftigen. Also ich habe ihn gestern getroffen bei der Wiedereröffnung der Friedrich-Werderschen Kirche und da wirkte er jedenfalls alles andere als deprimiert, eher wie befreit, würde ich sagen.
Die Nationalgalerie gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wir hatten das gesagt. Dort wird über eine grundlegende Reform nachgedacht, darüber sprechen wir gleich noch, Frau Habermals. Wie wird denn Kittelmanns Nachfolge jetzt überhaupt geregelt?
Ja, das ist die große Frage. Also bis auf Weiteres wird das Joachim Jäger machen, der Leiter der neuen Nationalgalerie. Der wird das erstmal kommissarisch übernehmen. Aber soweit ich weiß, ist die Kittelmann-Nachfolge auch noch gar nicht ausgeschrieben. Und in der derzeitigen Situation ist natürlich auch die Frage, ob das noch geschieht. Die ganze Organisation der Stiftung steht ja auf dem Prüfstand und man kann sich durchaus auch die Frage stellen, ob man in Zukunft noch einen Chef für alle 5 oder 6 Häuser der Nationalgalerie braucht. Die alte Nationalgalerie hat ja vor allem das 19. Jahrhundert im Fokus, neue Nationalgalerie, vor allem klassische Moderne, Scharf-Gerstenberg-Sammlung mit den ganzen Picassos, die die haben. Also man kann schon fragen, macht es nicht vielleicht Sinn, lieber jemanden zu suchen für den Hamburger Bahnhof, der dann diesen großen Bereich zeitgenössische Kunst in Berlin abdeckt.
Jetzt nochmal zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Stichwort hatten wir genannt. Morgen tagt die Reformkommission. Gibt es da was Neues?
Naja, bislang ging es ja vor allem um die Zusammensetzung der Reformkommission. Kulturstaatsministerin Monika Grütters musste jetzt ja nicht nur hinnehmen, dass die Bundesländer nicht nur keine Anstaltung machen, sich aus dem Stiftungsrat zurückzuziehen, sondern jetzt sogar auch noch mit 4 Sitzen mehr Platz in der Reformkommission beanspruchen als der Bund. Ansonsten sitzen dort die Hierarchen der Stiftung. Man hat also ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht. Das fürchten zumindest viele. Die Museumsdirektoren waren zunächst ganz außen vor. Jetzt haben sie wenigstens noch einen Platz am Katzentisch ergattert. Sie gehen jetzt in die neue Runde mit einem Konzept. Sie wollen ja vor allem mehr Autonomie und Budgethoheit im eigenen Haus erreichen. Und als Dach für die staatlichen Museen schwebt Ihnen so etwas vor wie eine universitäre Struktur. Also das heißt, der Stiftungspräsident soll in Zukunft aus Ihren eigenen Reihen gewählt werden. Also sozusagen ein Flachdach. Also mal sehen, was dabei herauskommen wird.
Udo Kittelmann, der Direktor der Berliner Nationalgalerie, verlängert seinen Vertrag nicht. Er hört auf Ende Oktober. Eine Bilanz war das mit Ausblick von Christiane Habermals. Frau Habermals, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine sehr spezielle Ausgabe der internationalen Filmfestspiele hat heute in Cannes begonnen. Statt 2 Wochen lang viele Dutzende Produktionen zu zeigen, sind es in diesem Jahr nur 4 Langfilme in 3 Tagen. Außerdem mehrere Kurzfilme, die einzige Kategorie, in der auch die Goldene Palme verliehen wird. Alles ist in einem einzigen Kino zu sehen, bevor die Sperrstunde an der Côte d'Azur beginnt, berichtet Sabine Wachs.
Nach 21 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen darf sich niemand ohne triftigen Grund auf der Straße aufhalten. Die letzten Filme beginnen daher schon um 18 Uhr. Das Mini-Festival sei in erster Linie symbolisch, ein Zeichen der Hoffnung für die französische und internationale Filmbranche. Es geht den Festivalmachern vor allem darum, Produzenten zu überzeugen, ihre Filme trotz der Covid-Krise auch weiter in die Kinos zu bringen.
Die Veranstalter der Jazztage Dresden wehren sich gegen die Kritik an ihrem Hygienekonzept. Man habe sich 1:1 an das von der Stadt genehmigte Konzept gehalten, sagte der Intendant des Festivals Kilian Forster. Bei einem Konzert am Sonntagabend saßen einander fremde Besucher ohne Abstand und Maske in Zehnergruppen zusammen. Dabei sei an die Eigenverantwortung der Besucher plädiert worden. Schließlich sei Kultur auch seelische Nahrung, so Forster. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte das Vorgehen scharf kritisiert. Freiwillige Infektionsgruppen mit Wildfremden zu bilden, sei ein völlig unethischer Menschenversuch, der die Bemühungen zur Eindämmung des Virus auf unsägliche Art untergrabe, hatte er der Bild-Zeitung gesagt. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte heute wenig Verständnis für das Hygienekonzept der Dresdner Jazztage.
Wir haben die Berichte über diese Veranstaltung gesehen. Und keiner von uns kann sich vorstellen, dass das ein Hygienekonzept ist, was nach unseren Standards ist. So etwas kann nicht stattfinden. Mindestabstand von 1,50 Meter, Mund- und Nasenschutz, das ist der Standard. Damit muss möglich gemacht werden, dass wenn eine erkrankte Person im Raum ist, sie keine andere Person anstecken kann. Das ist, wenn man die Bilder sieht von der Veranstaltung, von der Sie sprechen, für niemanden vorstellbar, dass das dort gewährleistet ist. Deswegen muss die Sache aufgeklärt werden.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU. Stuttgart 21 ist jetzt zu Kunst geworden. Künstler Peter Lenk hat das umstrittene Projekt der Deutschen Bahn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu einer riesigen Skulptur verarbeitet. Sie trägt den Titel »Chroniken einer grotesken Entgleisung« und ist mit privaten Spenden finanziert worden. Die Hauptfigur stellt den heutigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann dar, der einst auch zu den Kritikern gehörte. Katharina Thoms über die 9 Meter hohe Groteske vor dem Stadtpalais.
Die Körper Babyspeck, die Gesichter verzerrte, irre lachende Fratzen. Alle Verfechter von Stuttgart 21 und allesamt nackt. Ein Wimmelbild aus 140 Personen der Zeitgeschichte rund um den Bahnhof. Die meisten als Relief auf dem Sockel, der eigentlich ein schiefes Stück Bahnhofsturm ist, weil der bei Lenk im schwierigen Stuttgarter Baugrund versinkt.
63 Entwürfe wurden eingereicht, um einen Neubau für die denkmalgeschützte Komische Oper in Berlin zu errichten. Den Wettbewerb hat das Aachener Architekturbüro Kader Wittfeld Architektur gewonnen. Das Team um Kilian Kader wird sich um neue Probebühnen, Büros, Technikräume und Gastronomie kümmern. Mit einer großen Glasfassade über mehrere Geschosse soll laut Bausenatorin Lüscher ein sowohl funktionaler als auch repräsentativer Ort unter den Linden entstehen. Das Bauprojekt ist auf 227 Millionen Euro veranschlagt worden. Baubeginn soll 2023 sein.
Unvorstellbar viele und auch wertvolle Schätze kann man in den deutschen Rundfunkarchiven finden. Film- und Tondokumente aus vielen Jahrzehnten, einmalige Aufnahmen, die einen Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit und damit auch zum Verständnis der Gegenwart bieten. Im Juni haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rundfunkarchiv eine Archivoffensive zu starten und 40.000 zeitgeschichtlich wichtige Produktionen schrittweise online zu stellen. Auch das Archiv von Deutschlandradio macht bei dieser Initiative selbstverständlich mit. Heute zum Tag des audiovisuellen Erbes veröffentlichen wir in unserer Audiothek Gespräche unter anderem mit verstorbenen Persönlichkeiten. Unter anderem zu hören ist Romy Schneider.
Damit sind wir eigentlich beim Thema dieser Sendung, Romy Schneider. In dieser Mittwochmorgensendung stellen wir Berliner vor, Prominente, weniger Prominente, gar nicht Prominente und fragen die so, was sie eigentlich am Tage machen. Wann stehen sie morgens auf?
Ja, meistens kommt so um 7 Uhr, na Moment, 6.55 Uhr steht auf der Disposition meistens. Dann spreche ich auch im Keller, wie jetzt zum Beispiel. Dabei war es heute gar nicht so früh. Also 6.55 Uhr jeden Tag und dann fangen wir um 8:30 zu drehen an. Vorher ist die Anschmiererei, die Schminkerei.
Wie lange dauert das Anschmieren?
Das Anschmieren dauert so eine Stunde, in dem Film nur eine Stunde, weil da muss man nicht so ungeheuerlich hübsch sein, nicht?
Bei Sissi Scampolo, mehr, ja?
Bei Sissi mehr, ja. Da wird der Mund noch gemalt, das ist in dem Fall nicht notwendig. 1,5 Stunden dauert das Schminken und dann um 8:30 bin ich im Atelier und dann fangen wir an zu probieren, einleuchten. Und dann wird gedreht bis 12:30, dann ist eine halbe Stunde Mittagspause, dann geht es weiter bis 7 Uhr.
Die junge Romy Schneider gibt Auskunft, so hat Radio damals auch geklungen. Und auch Roger Willemsen gibt Auskunft. Man sieht an diesem kleinen Ausdruck, den wir jetzt gleich hören, der Reporter stellt Jahrzehnte später eine ganz ähnliche Frage und er erhält eine charmante Antwort.
Wie verbringen Sie denn, Herr Willemsen, zum Anfang eine vielleicht banale Frage, üblicherweise Ihre Sonntage?
Verwahrlost. Unrasiert, schlecht gewaschen, Füße hoch, Wollsocken und auf die Couch und dann in ein paar hundert Seiten Roman hineinschiffen. Das ist gut.
Das klingt nicht nach einer Konfirmandenerscheinung, die man Ihnen immer wieder nachsagt und zuschreibt.
Ja, die sage ich mir auch selber nach. Ich glaube, das hat was, ich habe eher ein Pfadfindergesicht, glaube ich. In der römischen Poesie heißt sowas Aura Seminalis. Das ist die Aura der Jungfrauen bei Männern.
Da muss er lachen. Roger Willemsen, ein Beispiel für die akustischen Schätze, die man in der Retro-Mediathek von Deutschlandradio heben kann. Eigentlich sollte in der Stuttgarter Staatsoper heute Abend die Frau ohne Schatten von Richard Strauss Premiere haben. Doch die vielen Musiker dieser großbesetzten Oper dürfen in diesen Corona-Zeiten natürlich nicht in den Orchestergraben. Also wurde das Stück ersetzt durch das Lied von der Erde. Doch nicht in der Originalversion von Gustav Mahler, auch die wäre zu groß gewesen, sondern in der reduzierten Fassung von Arnold Schönberg. Kombiniert wurde dieser Liederzyklus mit einem Text von Elfriede Jelinek, Die Bienenkönige.
Da haben wir also wieder mal einen, der sich selber zerstört hat. Also wenn man unseren Informationen Glauben schenken darf, dann hat es dieser Planet schon längere Zeit vorher vorausgesehen, dass das mit ihm so weit kommen wird, wenn er so weitermacht. Ja, und dann ist es dem Planeten eines Tages gelungen. Und als es dem Planeten gelungen war, da schickte man von unserer Seite aus einen Energieexperten hin. Mich.
Die Schauspielerin Katja Bürkle mit diesem Ausschnitt aus dem Text Bienenkönige von Elfriede Jelinek. Ein, wie soll ich sagen, ungewöhnlich kombinierter Abend, den David Herrmann inszeniert, Cornelius Meister dirigiert hat und den Jörn Florian Fuchs für Fazit gehört hat. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Gustav Mahlers höchst expressive spätromantische Musik. Zugrunde liegen seinen Liedern Nachdichtungen altchinesischer Lyrik durch Hans Bethge. Und dazu eine Textfläche von Elfriede Jelinek von 1976. Gibt es da so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, der die beiden Stücke verklammert?
Das ist eigentlich das Apokalyptische und das Fragmentarische. Das wird natürlich einerseits schon deutlich in der, wie Sie sagten, schon reduzierten Orchesterbesetzung. In der Schönberg-Fassung ist das Stück ja tatsächlich skelettiert, sehr, sehr reduziert. Der große, opulente, musikalische Schwung fehlt da. Auf der anderen Seite wollte Schönberg mit seinen Genossen damals ja einfach große Werke auch aufführen, die eben nicht gestreamt werden konnten zur damaligen Zeit oder auf CD-Vorlagen, gab es alles nicht. Also musste man, wenn man nicht so viele Musikerinnen und Musiker hatte, einfach natürlich das bearbeiten, dass man es einfach hören konnte als Stück. Auf der anderen Seite ist der Text von Elfriede Jelinek letztendlich, obwohl er mit überbordeten Sprachbildern arbeitet, wie üblich bei ihr, hat er auch etwas Skelettiertes, was den Inhalt betrifft. Das wird nicht ganz deutlich. Da kommt ein endzeitliches Wesen auf einen Planeten und offensichtlich ist dort also eine Apokalypse bereits gewesen, eine neue Zivilisation herangewachsen mit Menschenexperimenten und es gibt ein Patriarchat, das auf der einen Seite Frauen als Gebärmaschinen benutzt, die aber erstmal nur Söhne bekommen, die Frauen, auf der anderen Seite als Huren. Also das geht sehr, sehr durcheinander und man muss sehr genau aufpassen und ist nicht so ganz schlau am Ende, was dieses Wesen eigentlich ist und wo das Ganze spielt.
Das Stück von Jelinek am Anfang geht nahtlos über in die Musik von Gustav Mahler. Wir hören gerade mal diesen Übergang.
Dass ich aus reiner Energie bestehe, das sage ich denen nicht. Nein, nein. Sonst verwenden die mich noch als Generator oder Turbine oder wie das heißt. Das. Diesen Leuten. Denen ist alles zuzutrauen.
So also beginnt die Musik von Gustav Mahler, ein großes, brillant instrumentiertes Werk. Durch Schönbergs Reduzierung gehen zwangsläufig viele Klangfarben verloren. Wie wirkt denn diese Musik auf Sie, wenn sie zudem dann noch aus dem Orchestergraben kommt, in diesem Setting?
Ja, sie wirkt dann doch auf eine ganz krasse Weise eben zu dem gesamten Abend durchaus passend. Intendant Viktor Schoner hat eine kurze Ansprache gehalten, auch gesagt, ja, wie gesagt, die große Premiere, die geplant war, Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss, geht natürlich nicht. Und so hat man ja das Bühnenbild hier genommen von Jo Schramm, der Frau ohne Schatten wahrscheinlich auch als Fragment eher, weil da merkt man, oder es wirkt so, als ob es nicht ganz fertig gebaut ist. Da gibt es Wasser auf der Bühne, in so einem Bühnenrund, da gibt es ein großes Bühnenteil, das sich dreht, das bespielt wird. Im Hintergrund Wände, ziemlich schmuddelig. Da kann man nicht so ganz sich vorstellen, wie die Frau ohne Schatten ausgesehen hätte. Nun aber eben alles anders. Also im Fragment sozusagen dieses Bühnenbilds hat man dieses apokalyptische Szenario, bei dem dann vier Sängerinnen und Sänger, das ist ja erstmal etwas zum Aufmerken, zum Hören drauf, tatsächlich das Interpretieren. Jonas Kaufmann hat das Lied von der Erde, hat die beiden Stimmen ja eingespielt mit nicht so viel Erfolg. Normalerweise haben wir zwei Sänger oder auch eine Sängerin und einen Sänger. Und hier sind gleich vier geboten. Simone Schneider, Evelyn Helicius, so eine Wagner-Heroine, Thomas Blondell und Martin Gantner. Und die tauchen in merkwürdigen Science-Fiction-Kostümen auf, klettern in dieses Bühnenbild hinein, singen dann diese Lieder am Schluss sogar im Chor beim Abschied und versuchen so in kleinen Gesten sich zu orientieren und einfach auch zu überleben, bis dann am Ende dieses Wesen, das ist Katja Bürkle, eben zurückkehrt nochmal und ein gigantisches, großes, ja, weiß man auch nicht genau, so eine Mischung aus Insekt und merkwürdiger Sonne vom Bühnenhimmel herunterkommt. Viele Farben und Formen sind da projiziert und das Ganze könnte, wenn man jetzt Mahler richtig versteht, wenn man auch den Text von Jelinek am Ende richtig versteht, so ein kleines bisschen Hoffnung doch bieten, weil bei Mahler geht es ja in so eine Unendlichkeit hinein und bei Jelinek gibt es dann nicht die Utopie, sondern was realisiert wird, es werden wieder Töchter geboren, das heißt, es können wieder Nachkommen kommen und dieses Patriarchat wird vielleicht überwunden, aber das sind so meine Assoziationen. Ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, ob das, was ich sage, so wirklich im Kopf des Regisseurs wirklich so war.
Also Ihr Fazit, Herr Fuchs, geht dieses Konzept dramaturgisch und musikalisch auf, diese Kombination von Mahler und Jelinek?
Es funktioniert in dieser Kombi tatsächlich schon. Es ist aber ein Corona-Projekt, das inhaltlich und formal wirklich zu dieser Krise im Moment passt. Unter den Maßstäben muss man das Ganze dann auch sehen. Und es hat letztlich bis auf so einen kleinen versöhnlichen Moment am Schluss doch etwas sehr, sehr Düsteres. Also in diesen Zeiten, die eine oder andere Operette wäre auch mal vielleicht möglich zu spielen, als Kontrast zu dieser ganz, ganz, ganz düsteren, traurigen Welt.
Mahlers Lied von der Erde und Elfriede Jelineks Die Bienenkönige von 1976 im Musiktheaterabend an der Stuttgarter Staatsoper, inszeniert von David Herrmann, dirigiert vom Generalmusikdirektor Cornelius Meister und rezensiert von Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dankeschön.
Sehr gerne.
William Turner ist der wichtigste britische Landschaftsmaler, nachdem die Tate Britain in einer früheren Ausstellung seinen Malstil in den Mittelpunkt gerückt hat. Konzentriert sich das Museum jetzt in einer neuen Ausstellung auf die Modernität des Malers, das heißt die Modernität seines Sujets. Turners Modern World, Christine Heuer, hat die Ausstellung in London gesehen.
Eine Turner-Ausstellung bleibt eine Turner-Ausstellung bleibt eine Turner-Ausstellung. Sind wir froh, dass so etwas überhaupt möglich ist in der Pandemie? Freuen wir uns über eine neue Begegnung mit dem Werk des bedeutendsten Malers der Romantik und nehmen wir dafür die Schwäche von Turners Modern World ruhig in Kauf, dass die Schau arg konstruiert ist, ein wenig zu gewollt, etwas zu stark in das gewählte Schema gepresst. James Finch hat die Ausstellung mitkuratiert und erklärt die Grundidee, nach der die 150 in London gezeigten Gemälde ausgewählt wurden.
In Turner's Modern World, we particularly want to bring the focus back to the subject matter of Turner's paintings.
Wir wollen den Fokus auf Turners Inhalte lenken, darauf, was er gemalt hat, wie stark er sich auf das moderne Leben und die Ereignisse eingelassen hat, die er miterlebte, und auf die technischen, politischen und sozialen Fortschritte, mit denen er Erfahrungen machte.
He lived through and the technological and social and political advances that he experienced.
Turner lebte auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution. Die napoleonischen Kriege tobten. In Amerika nahm die Abolitionismusbewegung zur Abschaffung der Sklaverei Fahrt auf. Das alles, sagt James Finch, habe Turner in sein Werk integriert. Begieriger, intensiver und länger als alle anderen Maler seiner Zeit, wenigstens in England.
He was an artist who was responsive really to everything that was happening around him.
Er war als Künstler für alles empfänglich, was passierte, sogar für Themen, die in Großbritannien kaum einer wahrnahm, den Unabhängigkeitskampf der Griechen von den Osmanen etwa. Das kommt in seinen Bildern vor und zeigt, wie breit gefächert sein Interesse an allen möglichen öffentlichen Ereignissen war.
Turner's paintings and show just how broad his interest in a whole range of current affairs really was.
Turner also auf der Höhe seiner Zeit. Ja, das leuchtet ein. Man muss nur an die Züge, die Brücken, den Maschinendampf in vielen der Bilder denken, die auch in der neuen Ausstellung versammelt sind. Allen voran das Meisterwerk Rain, Steam and Speed, das die National Gallery der Tate Britain für Turners Modern World ausgeliehen hat.
The way in which the new steam train seems to hurtle out of the canvas at 50 miles an hour.
Wie diese Lokomotive aus der Leinwand herauszurasen scheint mit 50 Meilen die Stunde, wie sich ihr Dampf mit dem Staub und dem Regen in der Luft vermischt, wie die neue Schienenbrücke kontrastiert wird mit der stillgelegten Straßenbrücke links im Bild, wie der Hase rechts im Vordergrund vor dem heranstürmenden Zug davonflitzt, etwas, das der Hase wahrscheinlich noch nie gesehen hat. An all dem erkennt man, wie neu und revolutionär diese Technologie war.
That the hare might never have seen before. These are all ways of registering just how new the technology was and how revolutionary it was.
Die neuen technischen Erfindungen in romantischer Umgebung unter wolkig verwaschenen, grau aufgetürmten oder dramatisch rot gefärbten Himmeln, so selbstverständlich sie daherkommen, so absichtsvoll brechen sie das Gewohnte, das Natürliche, das Schöne der Landschaft. Ja, das ist interessant. Es ist auch typisch für Turner. Aber in der Tate Britain sind sie immer kurz davor, seine Sujet-Auswahl revolutionär zu finden. Und damit übertreiben die Kuratoren. Viele Texttafeln schlagen etwas bemüht einen Ton an, der stärker zu unseren modernen Zeiten passen will als zu denen Turners. Da ist mit Blick auf den ersten Maschinendampf bereits die Rede von Luftverschmutzung. Fischer an einem rosigen Strand in Calais werden zu unfreiwilligen Zeugen einer angeblich in der Bildkonstruktion angelegten Kriegsgefahr. Und Turner selbst begegnet uns als fortschrittlicher Antirassist, weil er 1840 das Sklavenschiff gemalt hat, das in der Ausstellung leider nur in einer Reproduktion zu sehen ist, weil es beim Transport aus Boston Schaden hätte nehmen können.
The fact that he was capable of painting a masterpiece such as the slave ship.
Dass er dieses Meisterwerk malen konnte, das zeigt eindeutig, dass seine Sicht und seine Gedanken zur Sklaverei weit hinausgingen über ein schlichtes Interesse an dem Thema, das ihn der Gegenstand leidenschaftlich bewegt hat.
Something that he felt quite passionately about.
Tatsächlich ist es eine Anklage, wie Turner die von Bord geworfenen, in den Fluten verzweifelt um ihr Leben kämpfenden Menschen gemalt hat. Aber wie er wirklich dachte und fühlte, das wissen wir nicht, denn er hat kaum schriftliche Zeugnisse hinterlassen. Und das Sklavenschiff stammt von 1840. Da hatten die Briten den Sklavenhandel längst verboten. Wie viel von Turners eigener Weltsicht steckt also in den gezeigten Bildern und wie viel ganz normaler Zeitgeist? Man muss das nicht unbedingt entscheiden. Man kann es auch einfach genießen, mal wieder echte Bilder in einem echten Museum zu betrachten. Nun eben Turners moderne Welt. Hauptsache Turner, nehmen wir gern immer wieder.
Turners Modern World bis Anfang März in London in der Tate Britain zu sehen. Christine Heuer hat die Ausstellung für uns in London besucht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Nachdem die Feuilletonisten der ersten und dann jene der zweiten Reihe ihr Pulver auf Monika Maron bzw. den S. Fischer Verlag verschossen haben, tritt jetzt in der Süddeutschen Zeitung der Schriftsteller Ingo Schulze an, um Schrotladungen in das sogenannte publizistische Umfeld, in das sich Monika Maron begeben hat, zu sprühen. Dieses Umfeld heißt bekanntlich Buchhaus Loschwitz und es handelt sich dabei um eine Dresdner Buchhandlung, die von Marons Freundin Susanne Dagen geleitet wird. Zu Susanne Dagen, schreibt nun Schulze, hatte ich bis zu ihrer sogenannten Charta 2017 ein gutes und auch herzliches Verhältnis. Und vielleicht hätte unsere Beziehung sogar die ominöse Charta überstanden, wäre danach nicht der Schulterschluss mit dem Verlag Antaios erfolgt. Im Folgenden beschreibt Schulze die Formen dieses Schulterschlusses. Zum Beispiel veranstaltet Susanne Dagen zusammen mit ihrer Freundin Ellen Kositzer eine literarische Talkrunde, die als Video veröffentlicht wird. Kositzer ist aber die Frau des Antaios-Verlegers Götz Kubitschek, der Unperson schlechthin für deutsche Linksintellektuelle. Außerdem hatten die Damen unlängst den Kopf der österreichischen Identitären, Martin Sellner, vor ihre Kamera eingeladen, wo er zwar nichts Strafwürdiges von sich gab, aber Schulze weiß, Sellner erhielt vom Christchurch-Attentäter eine Spende von 1.500 Euro. Er stand mit ihm nachweislich in Kontakt. Schulze unterschlägt dabei, dass Sellner diesen Kontakt nicht gesucht hatte und nichts dafür kann, dass ihm der Täter Geld schickte, aber so dringt die Kontaktschuld argumentativ wie Öl durch einen Stapel Papier. Was Schulze eigentlich sagen will, steht im letzten Drittel seines Textes. Für ihn ist die Zusammenarbeit des Buchhauses Loschwitz mit dem Verlag Antaios der Versuch, diese völkische Rechte kulturell salonfähig zu machen. Man rollt ihr den roten Teppich aus, nicht mehr und nicht weniger. Wie gelangen wir nun von Dresden zum oberen Mittelrheintal? Ganz einfach, mit Hilfe der UNESCO-Welterbeliste. Dresden wurde bekanntlich wegen der Waldschlösschenbrücke deklassifiziert, was den Besucherstrom aber kein bisschen mindert, und dasselbe Schicksal droht nun, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, der Loreleilandschaft, denn auf dem Plateau, dessen Spitze der Loreleifelsen bildet, soll ein Hoteldorf entstehen. Ein fünfgeschossiges, langgestrecktes Hauptgebäude, drei vorgelagerte Trakte, die sich als Weinbergterrassen tarnen, und 10 Hotelvillen mit bis zu 4 Geschossen, meldet die FAZ, deren Redakteur Matthias Alexander davon gar nicht begeistert ist. Er moniert, dass die Bauten die Landschaft verschandeln werden, aber die politisch Verantwortlichen offenbar auf die Investition und die dadurch entstehenden Arbeitsplätze scharf waren. Jedenfalls hat sich in der eingesetzten Lenkungsgruppe kein Protest geregt. In dem Gremium saßen Vertreter von Institutionen, die eigentlich dafür zuständig wären, Unglücke dieser Art zu verhindern. So hatten die Denkmalpfleger keine Einwände, auch der Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz stimmte zu. Eingebunden in das Verfahren wurden aus potenziellen Kritikern Verbündete. Zum Schluss noch ein Blick nach Frankreich. Die zunehmende Fragmentierung der französischen Gesellschaft begann um 1970 mit dem spektakulären Niedergang des Katholizismus und dem gleichzeitigen Bedeutungsverlust der Roten Kirche, das heißt der Kommunistischen Partei, schreibt Wolf Lepenis in der Welt und will damit erklären, weshalb sich islamische Milieus der Republikfeindlichkeit ausbreiten und derart erstarken konnten, dass es zu einer Tat wie dem Mord an dem Geschichtslehrer Paty in einem Pariser Vorort kommt. Lepenis Text ist eigentümlich inkohärent und wirkt am Ende wie abgeschnitten. Die französischen Kommunisten mögen sich für die drei Universalismen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit stark gemacht haben, eine Gewehr gegen Gewalt und Totalitarismus waren sie nie.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.